Name.
Bond. James Bond.
Lizenz.
Zum Töten.
Hauch.
Des Todes.
Bitte weitergehen.
Damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu eurer wöchentlichen Dosis Filmpodcast und zu eurer monatlichen Dosis James Bond hier in unserem großen James Bond Marathon. Wir sind inzwischen bei Teil 5 angekommen in unserer Werkschau der James Bond Filme und wir sind angekommen bei Film Nummer 15 und 16. Mit einem neuen Darsteller nach der Ära Roger Moore geht es jetzt weiter mit einem neuen Protagonisten, der hier unseren Titelhelden verkörpert. Gar nicht neu ist hingegen der Mann, der mir dabei zur Seite steht, Marius.
Hi. Juhu, nein,
Diese
eigentlich.
Begeisterung.
Ja, nee, die Begeisterung sollte eigentlich überschwänglich sein, denn wir haben Moore beendet. Yay, wir haben Moore überstanden. Wir haben Moore überlebt.
Du hast Mo überstanden. Ich bin ja immer noch etwas traurig.
Ja,
Obwohl,
ich sag
ja.
mal so, wenn ich auf unser Tierlisten-Ranking schaue, dann war Moore gar nicht so schlimm, aber er hatte halt auch die größten Ausreißer nach unten. Ja. Sollen wir damit mal einfach anfangen? Also kurz zum Prozedere. Wir gucken uns alle James Bond-Filme dieses Jahr an und verewigen diese dann in einer Tierlist, um am Ende zu erfahren, was der beste und was der schlechteste Bond-Film ist. Diese Tierlist besteht aus den Rankings 007 bis 001. 007 für das Beste und für 001 natürlich für das schlechteste Bond-Abenteuer. Und wir haben schon ein paar Filme hinter uns, deswegen gehe ich mal ganz schnell durch und fange bei dir an. Du tust ja traditionell immer was verändern dann danach. Und ich höre mir das dann an im Schnitt und denke mir so, ach, jetzt muss ich die Tierlist wieder verändern. Aber
Sehr gern geschehen. Ich will ja auch, dass du ein bisschen was zu tun
ja,
hast, ne? Und
das
geistige Herausforderungen und so.
natürlich, ja. 007 hast du The Man with the Golden Gun, 006 Goldfinger, 005 hast du From Russia with Love, The Live and Let Die, The Spy Who Loved Me und Moonraker, 004 You Only Live Twice, Her Majesty's Service, Diamonds Are Forever, For Your Eyes Only, Octopussy und A View to a Kill. Das war letzte Woche deine 00, letzten Monat deine 004-Folge. Da hast du nämlich drei von vier Filmen auf 004 gepackt.
Ja, ich war sehr gnädig.
Ja, 003, Dr. No und 002 hast du Thunderball. Thunderball? Nee, Fire.
Ball. Nee,
Was?
Fire, was? Nee, es war Thunderball und im Deutsch war es Feuerball, so rum.
So rum, ja, okay.
Ja.
Genau, 001 hast du noch gar nicht besetzt.
Ja, war noch kein absoluter Totalausfall dabei. Mal gucken, ob sich das jetzt ändert.
Mal gucken, ob der gute Dalton das schafft, ja. Und meine Liste, wenn sie denn aufgehen würde. Irgendjemand mit Programmierkenntnissen, macht mal Tier-Make-up bloß in gut. Würde mir sehr helfen.
Das klingt eher so, als ob deine Internetverbindung gerade ein paar Probleme hätte.
Nee, alles gut.
Okay.
Gut, 007 habe ich Goldfinger, 006 habe ich The Spy Who Loved Me und You Only Live Twice. 005 habe ich From Russia with Love, Diamonds Are Forever und For Your Eyes Only. Ne, da habe ich mal einen Roger Moore für besser als du bewertet. 004 habe ich Dr. No, The Man with the Golden Gun, Her Majesty's Service und A View to a Kill. 003 Moonraker und Octopussy. 002 Feuerball. Ich weiß schon wieder nicht, wie es heißt, oder Thunderball. Und Live and Let Die, der an der 001 gekratzt hat, würde ich mal behaupten.
Ja, also du auch noch nicht bei 001. Naja,
Nee,
auch
nee,
noch
nee,
gnädig
nee, nee,
gewesen.
nee. So schlimm. Aber man möchte sich so ein bisschen aufheben, ne?
Ja, man möchte es ein bisschen aufheben und vielleicht in der Gesamtschau am Ende nochmal nach unten rutschen. Ich bin ja auch gespannt, jetzt kommen Filme, die ich noch nicht gesehen habe von Timothy Dalton und Pierce Brosnan, dachte ich zumindest, habe dann im Nachhinein festgestellt, doch, den ersten Timothy Dalton habe ich tatsächlich schon gesehen und alles völlig vergessen, aber ich hatte ihn bei Letterboxd schon gelockt.
Ach was. Mir
Ja.
ist tatsächlich der zweite mehr in Erinnerung geblieben. Also, dass ich den irgendwann mal gesehen habe. Beim ersten war wirklich so gähnende Leere in meinem Kopf. Ob sich das verbessert hat. Können wir jetzt mal schauen. Indem es um den ersten Bond-Film für heute geht. Und zwar Der Hauch des Todes. The Living Daylights. Aus dem Jahr 1987 und Christian sagt euch jetzt, worum es geht.
Ich schon wieder. Es ist bei mir schon etwas länger her. Ich habe aber einen guten Gefährten namens Wikipedia, der mir dabei hilft, den Plot zusammenzufassen. Also, James Bond, jetzt hier gespielt von Timothy Dalton, wird erstmal eingeführt, vorgestellt bei einem Einsatz, beim Übungseinsatz des MI6 in Gibraltar. Dort sind mehrere Agenten im Training und einer davon wird durch einen Attentäter getötet, den Bond dann überwältigen kann. Und dieser Attentäter hat eine Botschaft bei sich, die russisch übersetzt bedeutet Tod den Spionen. Und es gibt wohl einen russischen General namens Koskov, der überlaufen möchte. Bond hilft ihm dabei, dieser Koskov hat auch direkt Bond angefordert, ihm zu helfen, überzulaufen, von Bratislava aus nach Wien zu flüchten und dann eben zum MI6 zu kommen. Und laut Koskov plant ein General namens Pushkin, ein russischer General, sehr viele Spione umzubringen, eben mit diesem Tod den Spionen-Programm. Das Ganze ist aber natürlich eine große Farce, denn eigentlich Koskov ist mit einem US-amerikanischen Waffenhändler, steckt er unter einer Bettdecke, beide wollen Pushkin umbringen und ja dafür Bond manipulieren, dass der eben Pushkin tötet. Und das Ganze, da kommt Bond natürlich dahinter, auch mit der Freundin von Koskov, mit der er sich dann mit der die Bond den Bond kann die auf seine Seite ziehen und ja, beide werden dann aber geschnappt von Koskov, nach Afghanistan geschleppt und dort freuen sie sich mit den Mujahedin an, um Koskov doch noch den finalen Schlag zu geben.
Ja. Gut.
Ich habe meine Probleme gehabt, du hast es gemerkt.
Ja,
es ist relativ komplex für einen Bond-Film.
Ja, so ein bisschen hat sie mich erinnert an hier den Roger Moore-Film mit dem Ost-West und dem Fabergé-Ei. Was war das nochmal?
Ja, das war das mit dem Octopussy Clown.
Octopussy war das,
Ende.
Ne? Octopussy müsste es sein.
Das war Octopussy, genau.
Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also man weiß schon, was genau passiert. Im Gegensatz zu Octopussy, wo Dinge einfach nicht mal mehr auftauchen. Ja,
der Plot ist relativ klar erzählt, aber er ist halt relativ komplex, weil es ist schon, also es ist ein Thriller, ein Agenten-Thriller, der sich doch relativ modern anfühlt, würde ich mal behaupten. Also dieser Film läutet schon eine deutlich andere Ära ein und ist auch düsterer und grimmiger und auch die Figur des James Bond ist härter und weniger albern, dafür etwas auch grimmiger.
Ja, ich würde sagen, zu Dalton an sich kommen wir gleich. Das war der erste Film, den ich auf meinen neuen Blu-ray-Player geschaut habe. Und da läuft die Zeit mit des Films. Also die habe ich quasi immer im Blick, weiß jetzt bei Minute und so ist quasi das und das passiert.
Wie? Das kannst du nicht ausstellen oder was?
Doch, ich könnte es wahrscheinlich ausstellen. Also nicht an dem Bild quasi, sondern unten an Player selber wird mir angezeigt.
Ach so.
Ich bin jetzt in Minute 30 oder sowas. Weil ich ganz nett finde, um zu wissen, ja, ich weiß, der Film geht 3 Stunden und bin jetzt bei der Hälfte. Ja, jetzt kann ich mal eine Pinkelpause machen oder so. Aber vor allen Dingen hat es mir in diesem Fall geholfen, dass ich auf diese Uhr geschaut habe und mir gedacht habe, der Film ist 1 Stunde alt und so wirklich viel passiert ist jetzt auch noch nicht. Also, ich finde, da passiert sehr wenig, also das muss wirklich dünn gewesen sein, gefühlt. Es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Pieces an Orten. Klar, wir haben den Anfang mit Gibraltar, der war auch ganz lustig, dass man so im Unklaren ist, wer ist jetzt der neue Bond, ne? Unter welchem Anzug steckt Timothy Dalton quasi. Das war ganz witzig. Es wird ja, glaube ich, auch nicht erklärt, dass das ein Übungseinsatz ist, sondern man merkt es halt dadurch, dass die mit Farbe schießen und genau, nicht mit echten Waffen und nur einer der Attentäter halt mit richtigen Waffen schießt. Das fand ich ganz nett. Ja, und danach muss ich mich, ähnlich wie du, anstrengen, um zu wissen, was genau jetzt nochmal nach was passiert ist und was Timothy Dalton eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Ja, und eigentlich verfolgen sie nur immer diesen russischen, nicht den General, aber halt diesen Überläufer. Und Bond bekommt irgendwann noch sein Bond-Girl.
Von dem es bloß eins gibt hier.
Diesmal. Ja, ja. Und ja, ich habe mir aufgeschrieben, also der Autor muss doch schon beim Schreiben langweilig geworden sein. Also irgendwie passiert nichts. Klar, die Action-Sets und so sind cool. Und eigentlich ist das hier, es ist sehr formelhaft. Vielleicht meinst du das auch mit, wirkt sehr modern.
So negativ hatte ich das gar nicht ausgedrückt. Nein, es wirkt eher wie ein moderner Spionage-Thriller und nicht wie so ein, wie die Filme aus der Roger Moore-Ära. Also es liegt aber auch hauptsächlich daran, wie die Hauptfigur gezeichnet ist für mich hier. Aber ja, dazu kommen wir ja später, ne? Aber ja, du hast recht. Also wir haben Gibraltar, die Eröffnung, dann haben wir Bratislava, dann haben wir noch mal, sind wir noch mal kurz in England, dann sind wir wieder zurück in Bratislava, gehen von da aus nach Wien in einer sehr ausladenden Verfolgungssequenz, wo dann auch, wo es dann auch über das Eis geht. Und ja, die rodeln dann über die Grenze, das ist auch ganz schön. Und dann komme ich auch schon in Straucheln, wo es wieder lang geht, von Wien aus. Ich glaube, dann bleiben sie erstmal eine ganze Weile in Wien. Aber später geht es dann, wie gesagt, halt, nee, es geht noch nach Tanger auf jeden Fall. Und ah ja, später dann nach Afghanistan. Genau, später noch nach Afghanistan.
Genau, und da kommen wir doch zum nächsten Kritikpunkt hinterher. Denn der Film, also wir hatten als aktuellen Konflikt zur damaligen Zeit natürlich den Kalten Krieg bis jetzt gehabt. In Bonn-Film, sehr aktiv. Jetzt haben wir aber einen wirklichen Krieg quasi, der in Bonn-Film thematisiert wird, der zu dieser Zeit stattgefunden hat, nämlich der afghanische, ich glaube der Bürgerkrieg kam danach, aber erstmal der Krieg gegen die Russen. Genau. Und die Mujahedin, und da habe ich schon erstmal auf Pause gedrückt und nochmal kurz nachgeschaut, wer die Mujahedin sind. Und weil meiner Erinnerung nach sind daraus dann die Taliban entstanden, zumindest aus einer Gruppe davon.
Ja.
Was auch so grob, ja, jetzt gefährliches Halbwissen, aber mehr oder weniger stimmt das auch. Das ist dann natürlich sehr schwierig, wenn du aktuelle Thematiken aufgreifst, aktuelle Kriege, und wir schauen uns das Ganze 30 Jahre oder 40 Jahre später an und wissen quasi, was daraus geworden ist. Naja.
Naja, ist aber eine schöne Zeitkapsel in dem Sinne, dass es zeigt, wie sehr sich die öffentliche Wahrnehmung und Bewertung solcher Gruppen bei uns hierzulande ändert, je nachdem, ob sie gegen unsere Feinde in Anführungsstrichen kämpfen oder gegen uns oder, ne, also das ist ja sowas, wie sich sowas wandelt im Laufe der Jahre, je nachdem, ob es den eigenen Interessen halt entspricht oder nicht, den eigenen politischen Interessen.
Ja, und Bonn-Filme sind natürlich auch berühmt-berüchtigt dafür, würde ich schon fast sagen, Bevölkerungsgruppen sehr knapp und vereinfacht darzustellen, ne? Also ja, ich meine, wenn du eine Reihe bist, die als Markenzeichen hat, über die ganze Welt irgendwelche Abenteuer zu erleben, dann geht's wahrscheinlich auch nicht anders. Ich meine, wir als Deutsche werden auch immer nur als irgendwie, ne, erinnerst dich an das Paar auch bei Octopussy, ja. Was irgendwie auch nur so eine Bratwurst
Bier anbietet. Bier und Weißwurst im Auto, ja.
Ja. Und hier haben wir halt so ein wildes Reitervolk mit dem Herz am rechten Fleck, aber was gegen die russischen Invasoren kämpft. Schwierig, sagen wir es mal so. Ich würde es einfach, ja. Ich lasse das auch so stehen, ich will das gar nicht bewerten, ich finde es einfach nur
schwierig. Ja, aber es gibt auch noch so einen abfälligen Kommentar von Bond, ne? Also wenn sie das erste Mal dem begegnen, dann sagt er jetzt zu seinem Bond gehört zu der Cellistin da irgendwie, ja, die Mujahedin, die heben dich für ihren Harem auf, ne? Also das ist schon, ist auch nicht gerade völkerverständigend, sagen wir mal so.
Ja, und man kann es halt auch so lesen, dass halt der Brite jetzt dahin kommt, der Westen, und nur mit seiner Hilfe tun sie sich dann quasi auflehnen gegen die Russen und aktiv werden, und vorher haben sie sich versteckt und ja, nicht sehr schön gestaltet. Unglücklich, würde ich mal glatt behaupten.
Ja, wir sind übrigens im Jahre 1987, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Also wir sind kurz vor Ende des Kalten Krieges und halt mitten in diesem Afghanistan-Konflikt von damals
drin. Das Ende des Kalten Krieges ist ja auch sehr präsent quasi in diesem Film, wo der eine General, der General Pushkin, quasi ja für die Abrüstung steht oder für den neuen Kurs der Russen. Mein Geschichtswissen zu der Zeit ist echt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob Gorbatschow da schon an der Macht war. Aber zumindest Ende des Kalten Krieges, wie du schon gesagt hast. Und der steht halt dafür, für das neue Russland, und dieser, ja, Verräter quasi für das Alte, der ja auch sich mit den Generalkollegen in Afghanistan trifft und die so auch so nach dem Motto, jo, wir sind alte Freunde.
Aber der vor allem auch einfach Profit schlagen will, ne? Also ihm geht's ja auch einfach um schnöden Profit, um Geld, er will ja mit irgendwie Diamanten handeln und Opium und so weiter, und über eine Anzahlung für Waffen, für diesen Waffenhändler darüber wieder ganz viel Profit rausschlagen. Übrigens, Pushkin gespielt von John Rhys Davies, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Gimli, ne? Also war schön, den zu sehen. Und aber auch eine zentrale Figur eigentlich, der zweite Antagonist ist ja dann eben dieser Waffenhändler, um den es geht und der auch vorgestellt wird in einer, der hat ein Zuhause, wo er Schlachten nachbaut und wo auch ganz viele Diktatoren und Feldherren so als Wachsfiguren stehen und er in der ersten Szene, wo man ihn sieht, steht halt als wie eine dieser Wachsfiguren da und ja, so, ach, das ist ja doch eine echte Figur, also das ist ja doch ein echter Mensch und nicht eine Figur, das ist schon sehr eher hemdsärmlich, diese Einführung, die da gemacht wird. Aber er ist halt ein ehemaliger General oder ein ehemaliger Offizier aus dem US-Militär, abtrünnig geworden, etwas zu kriegslüstern und jetzt verkauft er halt Waffen weltweit, um Kriege anzufeuern.
Ja, schönes Vorstellung an der Stelle halt, dass seine Wohnung schon gezeigt worden ist mit den vielen Waffen und diesen Nachbauten von den Schlachten und sowas. Mhm. Und man sich gedacht hat, oh, das wäre doch ein cooles Setting eigentlich für eine Schießerei und dass das dann am Ende nochmal aufgegriffen wird.
Ja, aber ich fände es halt auch, insofern gleicht das so ein bisschen den flachen Antagonisten auf der Ostseite aus, dass wir auch einen nicht minder flachen Antagonisten auf der Westseite haben, wenn man so möchte.
Ja, an für sich hatte ich auch nie das Gefühl, dass Bond jetzt mit diesem Bösewicht nicht zurechtkommen würde. Mhm. Bond an sich, damit können wir auch so langsam überleiten zu Timothy Dalton, steht gefühlt die Hälfte des Films so ein bisschen auch auf dem Schlauch. Also ich finde, man hat als Zuschauer viel, gut, man hat vielleicht ein bisschen mehr Informationen, aber viel schneller raus, was hier gerade passiert und dass der, welcher jetzt auf der guten Seite und wer auf der schlechten Seite steht. Und Bond versucht es dann nochmal irgendwie aus seinen Bond-Girl rauszupressen und spielt ja ihren Liebhaber so ein bisschen und macht sich so an ihr ran, um da Informationen rauszubekommen, die er eigentlich schon längst hat. Er erklärt es ja sogar diesen anderen Agenten quasi, was hier abgeht, aber will halt nochmal auf Nummer sicher gehen. Ich hab's ehrlich gesagt nicht so ja, ganz verstanden. Ja, ist
ein bisschen, aber da springt der Funke etwas zu spät über bei ihm auf jeden Fall, so kann man es sagen.
Ja, und es hilft leider auch nicht, dass er und das Bond-Girl namens Kara?
Kara Milov.
Gespielt von Mariam Diabo. Mhm. Glaube ich jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt danach noch geworden.
Nee, sagt mir auch überhaupt nichts der Name.
Die beiden haben jetzt, wie ich finde, auch nicht die beste Chemie. Also es ist so ein bisschen, ja, sie darf ihn immer schmachten anschauen, er darf seine Rolle spielen und
sie ist halt schon relativ, was heißt relativ, sie ist ziemlich naiv. So, sie ist ja, sie wird eingeführt als angebliche Scharfschützin, die aber auch nur ein Bait ist, ein Köder für Bond. Und sie ist eigentlich ja virtuose Cellistin und will dann auch, wenn sie da aus Bratislava fliehen, unbedingt noch ihr Cello mitnehmen, was dann auch auf der Flucht ein Loch bekommt und da am Ende, glaube ich, auch noch hat. Ich weiß nicht, ich bin nicht so Musikinstrumentenexperte, aber dann klingt das doch nicht mehr gut, wenn da ein Loch im Klangkörper ist, oder?
Also ich kenne mich jetzt auch nicht mit Celli aus, aber würde ich glaube auch behaupten, dass wenn du so ein hochwertiges Instrument hast, dass da so ein Loch jetzt auch nicht wahnsinnig hilft, aber
ja, und ansonsten ist sie halt irgendwie die ganze Zeit verführt wird. Am Ende kriegt sie nochmal so ein bisschen mehr Profil, wenn sie dann auch die Mujahedin quasi überzeugt, jetzt doch noch Bond nachzureiten und die Basis der Russen da anzugreifen. Sie ist ja die Initialzünderin dann in dem Moment, aber ansonsten wird sie halt die ganze Zeit von Bond umgarnt, ne, um halt Informationen rauszubekommen und auch so ein bisschen als Köder zu dienen und ausgespielt zu werden. Da hat sie auch eine etwas undankbare Rolle, aber die Chemie, finde ich, kommt, oder die fehlende Chemie ist vor allem darin begründet, finde ich, dass Bond so, also, ich will nicht sagen, er hat den Charme einer Bockwurst, aber er ist schon, Timothy Dalton spielt diesen auch
schon
Bond.
Schon zum Anbeißen.
Timothy Dalton spielt diesen Bond etwas grimmiger, ruppiger, fieser. Finde ich, wird vor allem in der ersten Scharfschützenszene wird das relativ deutlich. Aber in Sachen Charmeur hat er mich so überhaupt nicht überzeugt. Ich finde, gerade in der Sequenz, wo sie dann da irgendwie durch Wien reiten und auf dem Prater sind, er grinst immer wie so ein kleiner 17-jähriger Junge, der sich gerade das erste Mal verliebt hat. Und das, also vom Charme eines Roger Moore oder Sean Connery ist der ganz, ganz weit entfernt.
Ja, ohne so viel zu verraten, das haben sie, glaube ich, im zweiten Film auch gemerkt. Aber hier war es halt noch so ein bisschen, sie wussten, glaube ich, noch nicht so genau, bei Wikipedia steht es auch, sie haben das Skript geschrieben, ohne zu wissen, wer der Bond ist, ohne zu wissen, wer der Darsteller ist. Und deswegen haben sie sich so ein bisschen alles offen gehalten, ne? In welche Richtung gehen jetzt die nächsten Bond-Filme? Wird er der charmante Bond? Wird er der noch lustigere Bond? Wird er der sehr ernste Bond? Wird es der, ne? Also welches Trademark bekommt halt jetzt hier Timothy Dalton? Und deswegen ist das so ein Konglomerat aus allem geworden, ne? Wir haben einen sehr ernsten Film, das auf jeden Fall, aber immer noch so einzelne Slapstick-Momente. Ne, denkst an das Cello, an den Koffer, mit dem sie dann runter sliden, über die Grenze und dann irgendwie auch so mit dem Pass wedeln und einfach so weiter rutschen und die Kommandeure stehen nur da und gucken doof. Wir haben den Angriff auf die Base, Base der Russen in Afghanistan, wo eine Dusche abgeschossen wird, glaube ich, oder einfach nur wegfliegt durch den Hubschrauber, ich weiß gerade nicht mehr. Ja, zumindest sieht man auf einmal so nackte Russen, die dann so umhertanzen. Also man hat schon so einzelne lustige Momente. Auch Dalton macht auch ab und zu mal einen kessen Spruch.
Ja.
Aber das zündet selten. Genauso wie der Charme, der gebe ich dir recht, der ist halt sehr blass, wie ich finde. Ja. Und das passt aber nicht so wirklich zu diesem Film, wo er halt noch so eine irgendwie so eine Mischung aus Connery und Moore sein soll. Eher zur Richtung Connery. Und er tritt nicht auf den Plan und man denkt sich so, wow, der Typ ist cool, das ist ein cooler Geheimagent. Sondern er ist halt mehr Bürokrat im Außendienst. So ein bisschen,
ich würde gar nicht so sehr in diesen Vergleich reindringen. Also ich finde es schon, er macht seinen eigenen Bond so ein bisschen auf. Er ist halt, wie gesagt, relativ, er ist ziemlich ruchlos schon. Und das wird auch im nächsten Film noch mal deutlicher. Aber auch hier kommt sowas durch. Für mich so eine entscheidende Szene, wo er Pushkins Frau begegnet in deren Hotelzimmer. Und dann kommt, glaube ich, Pushkin durch die Tür oder kurz bevor er durch die Tür kommt. Und Bond reißt der Frau die Kleider vom Leib, um der Person, die da durch die Tür kommt, erstmal so einen Schockmoment, so einen Ablenkungsmoment zu geben und ihn dann zu überwältigen zu können. Und dieses der Frau die Kleider vom Leib reißen, das hätten weder ein Roger Moore Bond noch ein John Connery Bond gemacht. Nee, er hat dieses Gentleman-hafte, legt er halt ab oder macht's nur dann, wenn es wirklich halt seinem Ziel ihm näher bringt. Insofern ist er da, er ist schon sein eigener Bond, aber ist trotzdem.
Aber er hat immer noch seine Momente, wo er, also genau, ich gebe dir absolut recht und das passt auch am besten zu Timothy Dalton, aber es gibt halt immer noch Momente, wo er aus dieser Rolle rausbricht, dann muss er doch einen Witz machen, dann muss er doch der Actionstar sein, dann muss er doch der Charmante sein und sich mit dem Bond-Girl, in das Bond-Girl verlieben. Also, wie gesagt, sie wussten es halt noch nicht und haben so nach dem Film, haben sie sich wahrscheinlich selber den Film angeschaut mal und gedacht so, na warte mal, das konntest du eigentlich am besten, warum machen wir das nicht im nächsten Film? Und dazu dann gleich mehr. Insgesamt als Bond, sein erster Auftritt, finde ich ihn aber okay. Also ich musste warm mit ihm werden, aber er hat mich jetzt nicht gestört. Ich habe jetzt nicht gedacht, das ist kein Bond-Darsteller. Nee, das geht auf keinen Fall. Sondern, ich hätte jetzt kein Problem mit ihm, 4 Filme zu schauen, statt nur 2.
Ja, bin ich eigentlich bei dir. Dieser erste Auftritt ist noch etwas unbeholfen. Beim zweiten Mal hat er mir auch besser gefallen. Ja. Zwei Sachen, die ich noch an dem Film anzumerken habe. Zum einen haben wir eine neue Moneypenny.
Oh ja.
Oh Gottes Willen, da ist ja jemand.
Nicht die Schauspielerin oder sowas, aber also sie ist ja wirklich zumindest in dem Film nur Mr. Bond.
Sie ist ein, also wir hatten vorher die alte Moneypenny, die noch bei Roger Moore war, die war ja auch in einem etwas gehobeneren Alter und die hat sich mit Roger Moores Bond so ein bisschen immer gekabbelt, wie so ein altes Ehepaar hat das teilweise ein bisschen gewirkt, wie die sich da so gegenseitig kleine die war ja
seit John
Frechheiten.
Connery, seit Teil 1 da, ja.
War das, hat das zwischendurch überhaupt nicht gewechselt? Okay. Nee. Na, jedenfalls haben die sich so kleine Frechheiten immer so und kleine Sprüche immer in den Kopf geworfen. Und jetzt ist es hier halt ein junges, attraktives, bisschen nerdiges Girl mit dicker Brille, die.
Aber die cool wird, sobald sie die Brille absetzt.
Ja, genau. Das ist ja natürlich, das ist ja der alte Trick. Aber die sehr, doch sehr deutlich auf Bond steht oder sehr deutlich wieder auf Bond abfährt und nicht mal in so einer halb ironischen Weise, wie das noch früher war, sondern jetzt doch ziemlich ernst und auch enttäuscht ist, als Bond sie abweist. Naja. Und zum anderen, wir haben mal wieder ein Luftfinale, wieder mit einem Flugzeug. Und da eine Szene, die wir später, Jahrzehnte später in Uncharted sehen werden. Da ist also diese, wir hängen am Gepäck hinten aus dem Ladeflugzeug heraus Szene. Da hat die ihren Ursprung.
Ich finde allgemein, was man ihm nicht vorwerfen kann oder wo man ihm absolut nichts vorwerfen kann, ist, finde ich, die Action. Die
ja,
ballert absolut. Schon ordentlich und ja. Die haben sich immer neue Sachen ausgedacht. Allein die ganze Szenen am Flugzeug und so, da spratzt es, da sind Explosionen, da ist hier und dort. Also da, das ist wirklich 80er Jahre Action, Action-Kino, was man auf jeden Fall gut heißen kann. Und ja, auch die Flugzeugszene habe ich mir gedacht, warte mal, das kenne ich irgendwo, ja? Da hat's Uncharted her. Krass.
Ja, genau. John Glenn ist auch wieder auf dem Regiestuhl. Der hat ja auch die letzten drei mit Roger Moore gemacht.
Genau, der macht alle 80er Jahre Bond. Den kann man sich gut merken.
Genau, und der hatte ja auch schon in dem Partisanen-Bond. Jetzt war das in tödlicher Mission?
For Your Eyes Only. Ist das
genau. Ja. Nee, ja, genau. Tödlicher Mission. Das war sein erster. Genau, For Your Eyes Only. Und da war ja auch schon die Action, hat ja schon einen Sprung gemacht. Also man merkt, John Glenn hat so ein bisschen im Vergleich zu, was hat mir vorher Moonraker, doch deutlich mehr Action-Expertise genau. Und Wucht und Bums also, einfach in die Action gebracht.
Ja. Was ganz klar der Vergangenheit angehört, sind halt irgendwelche Plastik-Gadgets oder sowas oder irgendwelche, Sets, die ganz klar im Studio oder sowas aufgebaut sind und wo irgendwelche Plastikwände umherfliegen oder so, sondern ernste Sachen explodieren ernsthaft. Bonsong?
Bonsong. Aha, dachte ich mir, als ich den gehört habe. Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass da die Norweger den eingesungen haben. Und ich mag ihn. Ich mag aber auch die Musik von Aha allgemein. Ich weiß, das ist streitbar. Ich war letztes Jahr, was letztes Jahr bei denen auf? Ja, ich war letztes Jahr ein Konzert bei denen.
Bin ich nicht aufgelöst?
Und auch wenn, nee, die haben doch erst vor kurzem ein neues Album rausgebracht. Ach, was? Und auch wenn der Sänger nicht mehr die Stimmgewalt von vor 20, 30 Jahren hat. Also es ist schon, er hat schon etwas an Volumen verloren, aber ich finde nach wie vor einige Songs von denen finde ich richtig, richtig toll. Und der ist jetzt hier nicht die Speerspitze des Ganzen, aber ich mag ihn einfach, weil er sowas hat, sowas, ja, ich will nicht sagen Meditatives, aber schon sowas. Er hat so eine Mischung aus ruhig und Energie, das ist irgendwie schön.
Ich habe mir aufgeschrieben, Aha sind naja.
Dachte ich mir irgendwie. Irgendwie hatte ich das Gefühl, du, Aha ist nicht deine Musik.
Ja, die berühmten Songs, die wenn die auf einer guten 80er-Party laufen, dann bin ich natürlich auch dabei. Aber sonst, ja.
Ich find Take grade, On Me auch hemmungslos überspielt, aber.
Ja, aber ne, gib mir zwei Gin Tonic in einer 80er-Party und ich sing's hier trotzdem, obwohl ich es absolut natürlich nicht kann und mach mal meine Stimmbänder für den nächsten Tag kaputt, aber ist natürlich trotzdem. Und ich finde halt, der Sänger hat halt so eine charismatische Stimme, so sehr, dass sich jeder Song so ein bisschen ähnelt.
Ja, aber auch, dass du es halt sofort erkennst. Ne? Also, wie gesagt, ich wusste nicht, dass der Bond-Song hier von Aha ist und der hat halt 5 Sekunden gesungen und ich dachte, das ist doch Aha. Zack, also man erkennt es halt.
Ja, was ich viel schöner finde, ist das Bond-Theme oder die Musik tatsächlich in diesem Bond-Film. Die ist auch im Titlescreen der Blu-ray. Und ich habe mir dabei was zu essen gemacht, bevor ich den Film angefangen habe. Und deswegen lief das immer auf Loop. Deswegen hatte ich vielleicht einen Ohrwurm davon, aber trotzdem finde ich das sehr gut. Bond, Hof- und Hauskomponist hat das komponiert. Den Namen gebe ich dir, den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt hier.
John Barry?
John Barry, genau. Ja. Ja. Und der macht seinen Job wieder sehr schön. Gut, Living Daylights, wollen wir zur Wertung kommen?
Ja. Ich bin bei 003.
Da bin ich auch.
Okay,
ja, sehr schön. Wir sind uns ja sehr einig da. Und ja, der nächste, zumindest wenn man das Internet fragt, sehr kontroverse Film.
Mhm. Ist das so? Sehr kontrovers.
Ja, weil also zumindest geht meine Meinung sehr konträr mit dem Wikipedia-Artikel. Und Wikipedia listet bei jedem Bond-Film auf, wie der zeitlich quasi wahrgenommen wird.
Ja.
Und sind merkwürdige Sachen dabei, aber da reden wir jetzt drüber. Wenn es um die Lizenz zum Töten geht, The License to Kill. I got a license to kill, and you know- Und Christian, die wichtigste Frage, bevor du die Story zusammenfasst. License mit C oder mit S?
Ja, je nachdem, ob du in England oder in Amerika bist, ne?
Ja, haben die Prozenten auch gedacht. Ja, schwierig. Naja, Story, bitte.
Story, Bond ist der Trauzeuge von Felix Leiter. Aber kurz vor der Hochzeit gibt's einen Einsatz, weil ein Drogenbaron festgesetzt werden soll. Wird er auch, kann dann aber kurz darauf entkommen. Durch einen Verräter bei der DEA, also wir sind in den USA in dem Fall jetzt hier, Felix Leiter, vom CIA, ich glaube CIA war das, ne, der alte Bond-Bekannte. Jedenfalls entkommt der Drogenbaron wieder und ja, Felix Leiters Frau wird ermordet, Felix selbst wird verstümmelt von den Bösewichten und Bond will daraufhin Rache nehmen, handelt dann auf eigene Faust, weil er kündigt. Er wird des Dienstes enthoben oder er kündigt selber, aber jedenfalls bekommt er seine Lizenz zum Töten entzogen, seine titelgebende Lizenz zum Töten und reist dann nach Panama zusammen mit einer ehemaligen Army-Pilotin, die auch mit Felix Leiter zusammengearbeitet hat. Und dort schmuggelt er sich bei diesem Drogenbaron ein. Der Mann heißt Franz Sanchez. Genau, er schleust sich dann seine Organisation ein, um die von innen heraus auseinanderzunehmen, indem er eben Sanchez gegen seine Mitbewerber ausspielt und da Zwietracht sieht. Und das klappt auch ganz gut, bis Bond natürlich auffliegt, am Ende dann es zum großen Showdown-Finale mit einem Truck-Konvoi und ganz vielen Explosionen kommt. Sanchez will nämlich, hat eine neue Art von Droge, die er irgendwie in Benzin auflösen kann und da die halt um die Welt schmuggeln kann damit.
Ja,
und ich muss sagen, ja, sag du, ja.
Überraschend, sehr überraschend, dieser Bond-Film. Liegt vor allen Dingen an einem Detail, würde ich mal knapp haben. Der Gewaltgrad wurde aber auf Maximum gedreht für einen Bond-Film, würde ich sagen.
Ja, Maximum vielleicht noch, ja, vielleicht für einen Bond-Film.
Für einen Bond-Film, ja. Also, nee, für, schon also Wikipedia gibt mir da recht, das ist der einzige Bond-Film, der knapp an einen R-Rating vorbeigeschlittert ist.
Mhm.
Und vollkommen zu Recht. Na holla, die Waldfee. Da werden Leute vom Hai gefressen in irgendwelche Walzen reingefahren und die Kamera geht nicht weg und man hört nur ein Wilhelm-Screen oder sowas, sondern
ja.
Das blättert es aber ordentlich. Also
ja, und jemand wird in eine Dekompressionskammer gesteckt und platzt dann ordentlich.
Und platzt also, den Kopf und nicht als lustiger ja. Also wir haben, das ist nicht der erste Kopf, der platzt. Du erinnerst dich an welcher Film war das denn? Golden Gun?
Das war der erste Moore-Film mit dem Drogenhändler.
Live and Let Die, stimmt.
Ja. Leben und sterben lassen, ja.
Ja. Da aber noch als haha lustig. Und hier, nicht lustig, sondern es spratzt ordentlich und
es tut weh. Es tut, also der Typ hat sichtbar Schmerzen vorher, ne?
Genau, was also, auch gezeigt wird, glaube ich, zum ersten Mal. Also Bond darf ab und zu mal schmerzverzerrt irgendwie rangucken, aber wir haben wirklich Folter, die gezeigt wird und Leute, die sich vor Schmerz krümmen.
Ja, und auch Bond ist am Ende richtig krass lediert. Das hattest du, haben wir so vorher auch noch nicht gehabt, dass der wirklich am Ende da sitzt mit zerfledderten Hemd, mit Blut überströmt, also nicht überströmt, aber blutige Wunden überall am Körper, im Gesicht und so weiter, dreckig, schmutzig, richtig, richtig fertig körperlich, das ist auch neu. Also dieser Bond schlägt eine andere Gangart ein und insofern hat mir das auch gut gefallen. Es passt auch dazu, dass das Bond hier rogue wird, also abtrünnig, ne? Er quittiert den Dienst und handelt auf eigene Faust und muss sich nicht mehr an irgendwelche Moralvorstellungen halten. Und es wird halt auch persönlich einfach, weil die Frau seines Kumpels getötet wurde, weil sein Kumpel verstümmelt wurde in einem sehr brutalen Akt. Also es kommt nicht mehr auf so eine Weltrettungsebene, sondern jetzt wird es halt wirklich persönlich und dann wird es auch gemein.
Genau, und damit ist auch so ein bisschen, der fühlt sich, glaube ich, sehr modern an, auch weil das quasi der Daniel Craig Bond ist. Der auf eine persönliche Ebene geht, der Rache nehmen will, der eigene Probleme hat und sowas und es nicht unbedingt um die Rettung der Welt geht. Und damit so das Vorbild für das, was Daniel Craig dann gemacht hat. Und nach dem Bond hätte ich mir auch ganz gerne angeschaut, was Timothy Dalton damit gemacht hätte. Noch ein, zwei Filme lang. Kommen wir leider nicht dazu. Aber hier, das hat mich schon sehr gut gefallen. Also ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Und mein größter Kritikpunkt kann ich direkt loswerden. Er geht vielleicht ein bisschen lang. Ne? Also es zieht sich dann auch ab und zu mal so in der Mitte. Aber an für sich, für über 2 Stunden Film, Respekt. Also da wirklich ein geradliniger Action-Blockbuster, moderner Action-Blockbuster. Mhm. Mit einem Gewaltgrad, der, wie gesagt, auch heute noch die ein oder andere Augenbraue nach oben lenken würde.
Ja, ja.
Passend dazu auch alle anderen so ein bisschen, Bond-Darstellerin, oder eine, diesmal haben wir zwei, aber ich würde sagen, die Hauptperson, Pam Bouvier, sehr lustig. Mhm. Bouvier ist der Nachname von Marge Simpson.
Okay.
Der Mädchenname. Naja. Egal.
Carrie also Lovell. Die haben nicht die gleiche Frisur, kann man schon mal sagen. Ja,
das nicht. Carrie Lovell wird von Sekunde 1 introduced als: Ich bin kein Bond-Girl der letzten Jahre oder sowas, sondern ich bin das emanzipierteste Frauenwesen der gesamten Bond-Reihe bis jetzt. Denn sie kann eigene Sachen machen, sie kann alles selbst machen. Also vorher konnten Frauen mal ein Flugzeug steuern, mal gut schießen, mal gut kämpfen.
Ja.
Also ich würde sagen, es ist beste Bond-Girl seit in Her Majesty's Service von aus den 60ern. Also seit, wie heißt sie denn nochmal?
Nee, sind wir denn, aber da ist doch die gute russische Agentin, fand ich doch wesentlich stärker als Frauenfigur daher in der Roger Moore, in der Screwball-Komödie. Also ich gebe dir prinzipiell recht, am Anfang wird sie auch als sehr taffe, sehr wehrhafte Figur vorgestellt, die sich auch gegen Bonds Chauvi-Charme so ein bisschen zur Wehr setzt. Ne? Das ist ja eine der ersten Szenen, die sie gemeinsam auf dem Boot haben, wo er sie irgendwie gleich so ein bisschen anmacht und sie kann sich dem entziehen erstmal, aber
sie macht ihn an.
War das so? Okay, dann macht sie ihn an, von mir aus. Aber dann am Ende bekommt das so ein bisschen Risse, weil wenn er dann mit dem zweiten Bond-Girl, eigentlich Sanchez Freundin, anbandelt, dann wird sie ganz, ganz schnell eifersüchtig und das steht ihr doch dann nicht sehr gut zu Gesicht. Die ist dann auch sehr, sehr schmollig.
Gebe ich dir recht, ich würde das als Charakterzug sehen. aber vielleicht nicht der Beste, aber muss ja auch nicht sein. Ich fand es aber eher aus Bond-Sicht ganz schön, dass er sich dann am Ende nicht für das typische Bond-Girl quasi, the Damsel in Distress, entscheidet, sondern für die taffe Frau, die es ihm mehr angetan hat, quasi, wo er mehr für kämpfen musste oder mehr Gegenwind quasi bekommt, ne? Fand ich aus der Sicht eher interessant. Wenn wir gerade Darsteller abarbeiten, Benicio del Toro.
Benicio del Toro, ja, das hat mich auch überrascht. Also man erkennt ihn sofort, obwohl er dann noch sehr jung ist, aber er hat schon diesen fiesen Blick von unten, wo er seinen Kopf so ein bisschen, seine Stirn so ein bisschen nach unten senkt und dann nach oben guckt mit seinen Augen. Ich kann das jetzt, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, wie ich das jetzt hier fachmännisch nachmache.
Unfassbar.
Um meine Oscar-Rolle. Und dann guckt er so, dann verzieht er so ein bisschen den Unterkiefer und dann hat er diesen mega fiesen Blick drauf. Das hat er da schon. Und ey, toll, also er hat jetzt wenig zu tun, aber ich habe ihn jedes Mal gerne gesehen, einfach als Henchman in dem Fall.
Ja, wäre das jetzt nicht Benicio del Toro, würden wir wahrscheinlich nicht über die, also wir würden mal kurz drüber quatschen und ein Wort verlieren und denken, ja, ganz cool. Fies, glaube ich, trifft sehr cool, sehr gut. Jetzt weiß man natürlich, was aus ihm geworden ist und denkt sich, ja, hier fing alles an so ein bisschen und da hat er schon, ich gebe dir absolut recht, so, ich möchte mich nicht mit diesen Typen anlegen, auf jeden Fall. Der Hauptbösewicht bekommt auch sehr viel Screentime, Franz Sanchez. Nennen wir in der Einfalt halber Sanchez bitte nur. Ja. Ich glaube, wird auch im Film nur einmal Franz genannt, ganz am Anfang. Der macht direkt klar, wo hier der Hase läuft, indem gesagt wird, so, wo er seine Freundin befreit, in Anführungszeichen, von dem
Liebhaber. Im Flagranti erwischt, ja.
Ja, im Flagranti erwischt und sagt, ja, du willst ihr dein Herz schenken, das können wir einrichten quasi. Und dann quasi offscreen gezeigt wird, er liegt nochmal tot an der Seite, dass ihm das Herz rausgeschnitten wird. Also
ja, aber auch die Freundin kriegt dann ja Peitschenschläge oder Gürtelschläge irgendwie ab. Und er ist, also erstmal ist er natürlich eine sehr eindeutige Anspielung an Pablo Escobar, wie ich finde. Gerade so zu der Zeit ist das ja hochaktuell. Und er ist halt, also er ist halt wirklich auch toxische Männlichkeit in Person, weil dann ja als Bond am Ende auf seine, oder in der Mitte auf seine Freundin trifft und dann halt sieht, was sie verwunden hat, dann gibt sie sich ja die Schuld dafür, also sei, dass sie von ihm verprügelt wurde. Und das ist ja das Anzeichen für einen sehr, sehr toxischen Mann dann in dem Fall, wenn er sogar die Frau dazu bringt, sich die Schuld zuzuschieben für was auch immer, für seine Schläge, für seine Gewalt. Und also hassenswert, wie ich finde. Und gleichzeitig charismatisch. Ich bin in der Bredouille, du merkst es.
Ja, ich fand den Bösewicht an sich auch sehr interessant. Ich finde nur den Schauspieler nicht so charismatisch. Robert Davey ist das, der, um ehrlich zu sein, mir nicht so wahnsinnig bekannt ist.
Nee, mir sagt er tatsächlich auch nicht. Also er hat, wenn man so über seine Filmografie drüber geht, dann sind so ein paar bekannte Sachen dabei. Stirb langsam zum Beispiel oder der City High oder die Goonies. Aber was der da jetzt gespielt hat,
weiß ich nicht. In den 80er Jahren.
So ein typischer. Genau, genau. Also auch noch bis jetzt zuletzt hat er auch noch ein paar Rollen gehabt, aber dann halt wirklich immer kleiner. Aber er ist auch Opernsänger.
Schön für ihn. Ja. ich finde, er ist... Er macht das okay, ne? Ich nehme ihm die Rolle ab, das schon. Aber er ist jetzt nicht der Bond-Bösewicht, der alle Zeiten für mich in Erinnerung bleibt. Weißt du, wen ich gerne in dieser Rolle gesehen hätte?
Wen?
Christopher Walken. Der so ein bisschen meiner Meinung nach gewastet worden ist. Ja, und hier hätte er wirklich so der Pate trifft Pablo Escobar so ein bisschen spielen können.
Ja, aber der hat halt, also ich glaube, Christopher Walken ist halt ein verdammt blasser Dünger, er war ja junger, also passt vielleicht nicht in die Rolle
des südamerikanischen Drogenbarons. Das ist ja das Schöne.
Ja.
Ja, okay. Dann halt, weiß ich nicht, Benicio del Toro.
ein 20 Jahre älterer Benicio del Toro, ja, das ist wahrscheinlich.
Der stand einfach nur am Set und hat gedacht, warum spiele ich nicht die Hauptrolle, ich kann das viel besser.
Könnte er wahrscheinlich, ja. Ja, und
und? Bond? Eine Hauptfigur haben wir noch?
Ja.
Denn ich glaube, noch nie so viel zu tun hatte Q.
Q, stimmt.
Desmond
Llewellyn oder sowas. Ja,
aber natürlich, seit Teil 2 begleitet er uns, also seit dem zweiten Bond-Film. Und ja, hier darf er mal, ja, in seinem Urlaub will er Bond helfen und selber Geheimagent sein. Finde ich schön, wie sich das entwickelt hat über die Jahre, so von, hier, ich zeig dir dein Gadget zu... Nerv mich nicht, Bond, du machst eh alles kaputt und jetzt, ich will auch selber Geheimagent sein und meine eigenen Sachen austesten.
Ja, ist er dann auch so ein bisschen dabei, also es greift noch nicht wirklich in die Handlung ein, so ein, zwei Sachen darf er dann schon direkt machen in diesem großen Hotel, wo die da nächtigen, aber ja, also als Hauptfigur würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, aber nee, er bekommt aber angenehm viel Platz, ne?
Genau, und ich sehe ihn immer gern, deswegen ja. Sehr schön an dieser Sache. Ja, gefällt mir an für sich alles. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie ich Timothy Dalton als Schauspieler dort sehe. Ich sehe es ähnlich wie beim Hauptbösewicht. Er macht seine Sache gut. Ich nehme ihm die Rache-Story ab. Er kann böse in die Kamera gucken. Aber ich sehe da auch keinen wahnsinnig großen Schauspieler. Also ich würde ihm dafür keinen Oscar geben. Ne? Es ist jetzt kein... einfach... nicht so eine Präsenz, er hat nicht so eine Präsenz auf der Leinwand, die mich erschaudern lässt, wo ich sagen müsste, jo, das ist auf jeden Fall eine Meisterleistung, aber er macht das immer noch gut genug. Ne? Also ich möchte das nicht zu negativ sagen.
Ich nehme ihm dieses Rachewut und dieses Abtrünnige nehme ich ihm voll ab. Was ich ihm wieder nicht abnehme, ist, wenn er versucht, irgendwie charmant zu sein und eine Frau zu verführen, dann wirkt er für mich wieder wie so ein Teenager, der irgendwie, ich weiß auch nicht, sein Lächeln ist halt, ist super unsexy, sag ich jetzt einfach mal so als Statement. So, ihr könnt mich gerne zitieren, ihr könnt das gerne auf die DVD-Packung drucken. Aber ich finde, in Sachen Charme hat Timothy Dalton halt wirklich nicht raus. Ich meine auch in Hot Fuzz, weiß ich nicht, ob man diese berühmte Szene, wo er da steht und dann lacht und hinter ihm auch das Foto von sich selber steht, ne, also wo dieses Doppelgrinsen ist, ob er sich so ein bisschen damit selbst parodiert. Aber ich finde halt, also ein charmantes Lächeln, der kriegt ein fieses Lächeln hin, aber kein charmantes Lächeln. Und ja, aber trotzdem für mich überlagert diese Rache- und Abtrünnigen-Story, holt ihr für mich sehr viel raus, inklusive des Finales mit einer wirklich, wirklich dicken Explosion, die dann nochmal kommt. Also, ich mochte diesen Film.
Ja, also wenn wir gedacht haben, im letzten Film hast du schon ordentlich geballert, hier knallt es nochmal mehr. Also es gibt irgendwo eine Feuerexplosion, die ist irgendwie eine Feuerexplosion auf einer Feuerexplosion auf einer Feuerexplosion. Irgendeiner von diesen LKWs, die da in die Luft gehen, ist wirklich so boom, 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 die komplett eskaliert. Wo einfach der komplette Bildschirm Feuer ist irgendwann. Da habe ich wirklich gedacht, das hätte ich auch ganz gerne damals im Kino gesehen.
Und, naja, das war halt eine echte Explosion, die halt irgendwie aus 5 Winkeln aufgenommen haben, einfach damit sie Seiten hintereinander schneiden können. Weil wenn du schon mal sowas Dickes machst, dann nimmst du es auch aus möglichst vielen Winkeln auf.
Ja, absolut. Wir haben auch sehr viele weite Shots, ne? Irgendwie so Lawrence von Arabien-mäßig, irgendwie so eine kleine Figur, die eine andere Figur jagt in einer riesigen Totale. Was mir immer sehr gut gefällt, du hast einfach so ein, damit wirkt das alles so ein bisschen größer, ein bisschen weiter, und die jagen sich jetzt nicht von einem Ende der Pinewood Studios in das andere Ende der Pinewood Studios, sondern wirklich auf einem weiten Land. Und wir haben hier auch das Setting mit diesen, was ist das, ehemalige Maya-Kultstätte oder sowas, was da in die Luft gejagt wird.
Stimmt, wir haben noch das Forschungslabor, beziehungsweise was ja so als Sektenlager getarnt ist.
Diesen Sektenführer, der auch sehr cool, also die Rolle mochte ich auch sehr gern, der irgendwie versucht, die eine oder andere Frau immer in seinen schallgeschützten Schlafzimmer zu jodeln.
Genau, und das ist dann ja, wo Pam dann selbstständig ihn so tut, als ob sie ihn verführt, aber eigentlich dann festsetzt und sich irgendwie die Schlüssel holt für das ganze Ding. Also
genau, und dann Bond ja auch
zeigt sie eigene Initiative und Bond rettet, genau.
Und aber seine Reaktion finde ich darauf, er ist dann nicht so, oh nein, lass mich raus, oder, sondern so, oh yeah.
Das stimmt.
Also da fand ich auch den Humor irgendwie besser. Es hat 3-4 Gags vielleicht im ganzen Film, die aber auch nicht albern sind, sondern einfach so aus der Situation rausgeboren sind. Also wie gesagt, ich finde auch alles am Anfang auch diese, dass sich das aus, man hat den Vorspann, ne, der zu Moore-Zeiten noch komplett abgekapselt war vom eigentlichen Film, und hier hast du halt, das entwickelt sich, du hast den Vorspann, dann hast du das Title-Theme und alles. Auch mit sehr viel nackter Haut diesmal. Also viel mehr geht wirklich nicht für amerikanische Verhältnisse. Ja. Dann geht das aber 1:1 weiter quasi. Wir sind auch auf dieser Hochzeit und und dann mit dem Gewaltgrad, mit einem komplett abgenackten Felix Leitner, mit einer Szene, wo angedeutet wird, dass seine Frau vergewaltigt worden ist. Wo sie da auf diesem Bett liegt. Also sie ziehen da wirklich alle Register, um zu zeigen, hier, Timothy Dalton ist wirklich pisst. Und dann geht's halt quasi nur noch darum, wie er auf eigene Faust Sanchez umbringen will. Und er stellt sich dann, da gebe ich dir auch recht, nicht nur, wenn er Frauen verführen will, sondern auch, wenn er irgendwie Geschäftsleute, also das war ja auch die große Stärke zum Beispiel eines Connery, den hat man halt abgekauft, dass er irgendwie dort ins Casino reingeht und er dann halt ein Geschäftsmann aus Monaco ist oder so, sondern, und hier hast du recht, das ist irgendwie, fühlt es sich so an, als wäre er zum ersten Mal im Casino. So ein bisschen.
Ja. Er wirkt irgendwie jung, also von seinem Charisma her wirkt er jung, obwohl er nicht jung ist.
Nee,
er ist ja trotzdem
er ist relativ alt. Er war ja schon damals als Nachfolger von Roger Moore, von Sean Connery im Gespräch. Also das ist schon ein bisschen her.
Jahrgang 46, also ist er ja, na gut, er ist jetzt hier 43 bei diesem Film, beim Film davor war er 41. Also.
Ja, absolut in Ordnung. Ja, ich meine, wer Nachfolger
für Bond gewesen. Für einen Bond ist das schon relativ alt, zumindest für heutige.
Wer Nachfolger von Sean Connery gewesen wäre, Mitte 20, das wäre absurd. Ja, wie gesagt, er macht das alles sehr gut, wie ich bei der ganzen Rollenverteilung finde, dass sie das alles in Ordnung machen. Aber auch Schwachpunkt irgendwie des Films sind, weil Figuren sind mir nicht im Hängen geblieben oder schauspielerische Leistungen, sondern es sind die Action-Szenen und es ist halt diese persönliche Geschichte.
Ja, für mich bleibt Benicio del Toro hängen.
Ja, okay. Ja,
für mich bleibt die Gewalt hängen, die Action hängen,
ja, natürlich
und dieses ganze Narcotics-Setting überhaupt, weil, wie gesagt, das ist ja zu der Zeit Pablo Escobar, kolumbianischer Drogenhandel und so weiter, das schaukelt sich meines Wissens nach zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Zeit gerade sehr, sehr hoch. Da ist so die Hochphase von Escobar. Wenn ich jetzt nicht komplett was durcheinander bringe, ich mich vielleicht vorher nochmal belesen sollen, um hier kein falsches Halbwissen zu verbreiten.
Weiß nicht, hast du Escobar nicht gesehen? Nee, wie heißt die Serie?
Ich hab Narcos gesehen, Narcos. Aber das war ja um das Jahr 1990 herum war das meines Wissens. Das bringt's für mich so nochmal das i-Tüpfelchen. Und ja, bis auf den Bond-Song wenig zu kritisieren, ehrlicherweise. Um da mal elegant drauf überzuleiten.
ich wollte gerade fragen, gibt's einen Bond-Song? Ob den schon wieder
vergessen? Ja, von Gladys Knight, aber ich habe ihn auch wieder vergessen. Und ich habe vor unserer Aufnahme noch mal kurz reingehört und habe mittlerweile schon wieder komplett vergessen. Es ist so eine behäbige Ballade, die am Anfang so ein paar Versatzstücke aus Goldfinger hat, akustisch, ne? Melodiös, so ein bisschen erinnert es an Goldfinger.
Ja, der Anfang
aber,
vor allen Dingen.
Der genau. Anfang, aber danach wird das langweilig, lullig, irgendwie hat mir nichts gegeben.
Ja, allgemein die Musik, John Barry war diesmal nicht, diesmal ist es Michael Kamen. Der unter anderem sich auch, also das war auch der Mann, der Musik gemacht hat für Stirb langsam, Lethal Weapon. Ich denke mal, man weiß ungefähr, wo die Reise hingehen wollte von den Produzenten, welche Musik sie haben wollten, nämlich 80er Jahre Actionmusik, die in Ordnung ist. Ne? Und ein Funfact wollte ich noch loswerden, bevor wir dann zur Wertung kommen, würde ich sagen. Den mir Wikipedia gegeben hat und ich bin sehr froh, das gelesen zu haben. Du erinnerst dich an diesen einen Typen aus Liebesgrüße aus Moskau, den zweiten Bond-Film, der in Istanbul quasi der Geheimchef ist.
Ja.
Genau. Dessen Sohn spielt hier den Diktator, der auch mehr so als Witzfigur ein bisschen dargestellt wird.
Okay, ja, das ist ja ein super krasser Funfact. Der Sohn des einen Darstellers von vor 40 Jahren spielt hier jetzt nochmal eine unwichtige Nebenfigur.
Ja, aber vielleicht spielt ja sein Sohn irgendwann im nächsten Bond-Film. Nee, weiß ich nicht. Aber ich fand's nett, okay. Gut, halt nicht.
Ja, ich hätte höchstens nur noch zum Stunt am Anfang, zu der Flugzeugfestnahme eine Anmerkung. Meinst du, Christopher Nolan hat sich da für The Dark Knight Rises für seinen Eröffnungsstunt inspirieren lassen? Von diesem, der Helikopter kapert das kleine Flugzeug und dann hängt das Flugzeug so da dran. Ich finde, das hat mich extrem an Dark Knight Rises erinnert.
Ich denke, sie haben sich selber inspirieren lassen von dem Roger Moore-Film, wo Roger Moore mit einem Helikopter den im Rollstuhl sitzenden
es entwickelt sich immer weiter. Bösewicht
In den Schornstein fliegt, ja.
Alles klar, erst der Rollstuhl, dann das Mini-Flugzeug, dann das richtig große Flugzeug. The Evolution of a Stunt.
Ja, interessant. Da sind wir an was dran. Auf jeden Fall. Kommen wir zur Rezeption, zum Fazit. Und da wollte ich drauf hinaus, denn Wikipedia, die mir sagen, so wurde es zu der Zeit bewertet von verschiedenen Seiten und so wurde es später bewertet und so weiter und so fort, ziemlich negativ ausgelegt wird der Bond-Film. Und ich kann es teilweise verstehen. Und jetzt denkt sich, hey, ich habe doch eigentlich nur hier fast Positives erzählt. Ich mag den Film sehr, aber nicht unbedingt als Bond-Film. Ich finde sogar, Bond ist was Nerviges an dieser Stelle. Sondern, weil mit Timothy Dalton verbinde ich jetzt noch nicht so viel. Man hat noch nicht so viele Filme. Der Anfang, dass er irgendwie der Trauzeug ist von Felix Leitner und da hast du ja noch so einen dritten Kompagnon. Alles von anderen Schauspielern gespielt, wie vor ein paar Jahren noch, wo man diese Figuren gesehen hat. Damit habe ich ja keine Verbindung. Deswegen müsste es nicht James Bond sein. Es könnte auch Klaus Dieter sein, der halt Geheimagent ist. Und man wird halt so in eine Story reingeworfen. Ich bin nicht so Fan davon, das als Bond-Film zu sehen. Auch der Gewaltgrad ist nicht Bond-typisch und muss auch nicht unbedingt für einen Bond-Film sein. Deswegen, mir gefällt er als Film besser als Bond-Film, wenn man versteht, was ich meine.
Ja, ich verstehe dich. Mir gefällt er dann aber tatsächlich in der Hinsicht als Bond-Film wieder sehr gut, weil er eben so ein bisschen abweicht von der Formel, die wir bis dahin gesehen haben. Ich meine, das ist jetzt auch schon durch Roger Moore klar geworden. Ich habe ja am Anfang bei Roger Moore sehr gelobt, wie sehr mir der Humor im Vergleich zu den vorherigen Filmen gefällt. Und auch wenn natürlich so eine Serie, so eine Reihe eine gewisse Konsistenz haben muss an Elementen und vielleicht auch tonal und was die ganze Inszenierung und was die Ideen betrifft, aber ich finde trotzdem, zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie sich weiterentwickelt, dass sie mal neue Sachen ausprobiert und insofern finde ich diesen Bond hier ganz schön als einer, der sich in eine Richtung traut, die er vorher noch nicht eingeschlagen hat und die vielleicht auch ein bisschen ihrer Zeit voraus war. Das liest man ja auch öfter mal, dass dieser Film seiner Zeit so ein bisschen voraus war, weil es im Grunde das ist, was wir dann später mit Daniel Craig bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ich finde es auch noch sehr schön, dass eine der größten Konkurrenten damals an der Kinokasse Sean Connery war.
mit Indiana Jones.
Indiana Jones, ne? Genau, ja. Mhm. Da schließt sich auch wieder so ein schöner Kreis. Ja, war nicht sehr erfolgreich. Ist der letzte Bond-Film bis 1995 zum nächsten Film gewesen und auch wieder mit neuem Darsteller. Und vielleicht war das doch so ein bisschen geschuldet dafür, dass die zeitgenössische Kritik nicht so begeistert war. Und noch heute in Bond-Rankings kommt der Film nicht so gut weg. Und in unserem Ranking würde ich ihn aber trotzdem auf 005 packen.
Da bin ich bei dir. Also ich tendiere so ein bisschen zu 006, aber 006 ist dann doch noch für eine Nummer besser reserviert, insofern 005.
Würden wir hier ein Ranking oder 20 Actionfilme der 80er Jahre holen und da von 1 bis 7 werden wir wahrscheinlich bei der 6 als Bond nur in Anführungszeichen auf der 5. Ich fühlte mich trotzdem großartig unterhalten.
Ja, da gebe ich dir recht. Übrigens ist wohl der letzte Film, in dem man James Bond eine Zigarette rauchen sieht.
Ja, finde ich gut. Nicht rauchen, Leute. So, jetzt haben wir es geschafft, über zwei Filme trotzdem eine Stunde zu reden. Ja. Wir schauen dann beim nächsten Mal weiter. Wieder mit einem neuen Banddarsteller. Dann dürfen wir den guten Brosnan in unseren Reihen begrüßen. Und mich schaudert es ein bisschen.
Ich habe auch ein bisschen Angst. Aber ich bin offen, mich überraschen zu lassen.
Positiv. Ich glaube, die 90er könnten ein Rückschritt in vielen Sachen sein. Hoffentlich nicht, wenigstens nicht in Sachen Action. Aber Wir schauen mal. Ich bin sehr gespannt, wenn wir über GoldenEye und Co. reden. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Wir haben keinen Slogan. Ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus wollte. Es tut mir leid.
Wenn es wieder heißt, wir gucken Bond. Geschüttelt, nicht gerührt.
Ciao.
Ciao, ciao.